Feministisch.
Feministisches Info. Jeden Montag um 18 Uhr. Berichten wir aus feministischer und internationalistischer Perspektive. Schalt dein feministisches Radio Lora ein. Auf 97,5 MHz.
Schönen guten Abend euch allen, die gerade am Zuhören sind. Wir sind zurück mit dem feministischen Info am Montag. Wir sind heute zu zweit im Studio. Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, wir haben heute verschiedene Themen für euch. Hoffentlich auch ein paar gute Lieder für das schlechte Wetter, das gerade da draußen ist. Ja, wir haben heute den Fokus auf den 1. Mai und haben verschiedene Kurznews vorhin noch. Ein kurzer Bericht über die lesbische Bewegung in den 80er Jahren, die Mia euch vorlesen wird. Und dann haben wir auch noch die Agenda und viele coole Lieder dazwischen. Genau. Habe ich was vergessen?
Nein, aber so als Vorwarnung, die Agenda wird ziemlich vollgepackt. Ja.
Oh ja, ja, es ist sehr viel los natürlich das Wochenende. Es ist das ganze Wochenende Programm und wir werden euch natürlich informieren, wo es was gibt und wo man sich auch noch weiter informieren kann. Aber ich glaube, wir starten mal mit der Flinterperson der Woche, oder?
Genau.
Ja, also ich bin etwas mit dem Jingle schief gelaufen. Ja gut, dann gibt es diesmal kein Jingle. Du kannst, glaube ich, einfach anfangen.
Flinterperson der Woche. anstelle einer einzelnen Flinter der Woche erzähle ich euch heute kurz von der Lesbian Visibility Week. Die hat nämlich heute angefangen und dauert noch bis zum Sonntag am 30. April. Die Lesbian Visibility Week ist für Lesben und LGBTQA+-Personen. In dieser Woche werden Lesben und alle LGBTQA+- und non-binäre Personen gefeiert. Ihr könnt auf lesbianvisibilityweek.com viele Online-Events und Talks zum Thema finden. Und anlässlich dieser Festwoche wollen wir in die lokale Zürcher Geschichte schauen, wie Flo euch schon den Ausblick gegeben hat, nämlich in die Geschichte von frauenliebenden Frauen, was auch gleich einen Seitenblick in die Geschichte der Zürcher Frauen- und Lesbenbewegung ermöglicht. Dafür haben wir hier ein wunderbares Buch mit dem Titel «Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert». Frauenliebende Frauen über 70 erzählen. Es sind keine Autorinnen genannt, sehr wahrscheinlich, weil es ein kollektives Projekt war. Und daraus lesen wir euch jetzt einen Ausschnitt vor. In der Frauenbewegung waren wir ziemlich frech. Irene Schweizer, 82, aus Zürich. Die weltberühmte Jazzpianistin Irene Schweizer wusste als 12-Jährige zwei Dinge. Sie wollte Musik machen und nie einen Mann heiraten. In der Zürcher Frauenbewegung protestierte sie gegen das Patriarchat und tippte Texte für die radikal-feministische Zeitfrist Lesbenfront. Als vielreisende Musikerin war sie oft einsam. Wichtig sind ihr Free Jazz, FreundInnen, Freiheit und ihr Lieblingsort in Zürich, die Frauenbody. Als ich Anfang der 1970er Jahre nach Zürich zog, lag etwas in der Luft. Die Stimmung hatte sich verändert. Ich kam aus dem provinziellen Sursee, wo ich 6 Jahre lang gelebt hatte. Ich merkte, hier ist etwas los. Etwas ist in Bewegung gekommen. Das Frauenstimmrecht in der Schweiz wurde gerade eingeführt. Feministische Forderungen wurden laut und öffentlich gestellt. Ich fand ein Zimmer in einer alternativen Musiker-WG in Zürich. Dort lernte ich eine Frau kennen, die mir von der Frauenfreiheitsbewegung und dem Frauenzentrum erzählte. Das faszinierte mich. Das Frauenzentrum war 1974 am Tessiner Platz eröffnet worden, später zog es an die Mattengasse. Diese Frau sagte, ich solle doch einmal vorbeikommen. Sie glaube, es habe auch Lesben dort. Sie wusste, dass ich nicht auf Männer stehe. Eines Abends machte ich mich auf den Weg in dieses FZ. Natürlich mit dem Auto. Man fuhr damals immer Auto in der Stadt überall hin. Etwas scheu stand ich am Eingang, bis mich eine junge Frau ansprach. Sie sagte, sie sei verantwortlich für die Buchhaltung der HFG. Ich fragte, HFG? Sie erklärte mir, dass das die homosexuelle Frauengruppe sei. Sie meinte, ich solle doch einmal an ein Treffen kommen. Das tat ich und sah die Frau wieder. Sie hieß Liz. Sie schlug vor, nach dem Treffen in den Fuß zu gehen. Sie meinte den Barfüßer, das Lokal für Lesben und Schwule im Niederdorf. Das gibt es heute noch. So ging ich mit in diesen Fuß. Eine dunkle Bar, es wurde geraucht und getrunken. Die Leute sahen komisch aus. Das wirkte auf mich wie ein ziemliches Milieu, nichts für mich. Aber Liz war sehr nett. Später am Abend fragte ich sie, ob ich sie heimfahren könne. Sie sagte nein, sie nehme das Tram. Dann fuhr ich sie doch nach Hause. Wir trafen uns immer wieder im FZ. So kam ich in die Frauenbewegung. Liz war Anfang 20 und ich schon über 30. 10 Jahre Unterschied waren viel. Trotzdem wurden wir ein Paar. Erst durch die Frauenbewegung fing ich an, mich mit meinem Lesbischsein auseinanderzusetzen. Ich wurde politisch aktiv, besonders in der HFG, aber auch in der Frauenfreiheitsbewegung, der FBB. Doch am wichtigsten war mir, dass ich so andere Frauen kennenlernte, die lesbisch waren. Mit Liz arbeitete ich für die provokative Zeitschrift Lesbenfront, die wir von der homosexuellen Frauengruppe monatlich herausgaben. Ich tippte die Artikel der anderen Frauen ab und zeichnete Comics. Die Lesbenfront war ein Kampfblatt. Wir kämpften für unsere Rechte, damit wir uns nicht mehr verstecken mussten. Wir machten auf die Diskriminierung aufmerksam und forderten, dass Lesben von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir diskutierten viel an den Lesbenfront-Sitzungen und organisierten jedes Jahr am 8. März, am Tag der Frau, eine Demonstration. Wir trugen Transparente, verteilten Flugblätter und führten provokative Theaterstücke auf. Ich las damals das extrem radikale Buch Lesbian Nation von Jill Johnston. Das war meine Bibel. Es war eine spannende Zeit, eine spannende Bewegung. Lesbische Frauen waren sehr vielen Vorurteilen ausgesetzt. Wir mussten schwer kämpfen. Einmal protestierten wir vor einem Kino lautstark gegen den sexistischen Film Histoire d'eau und verteilten Protestflugblätter. Ein anderes Mal kauften wir Zement und pflasterten damit die Fenster des Stützli-Sex-Kino zu, damit die Männer nicht mehr reingucken konnten. Wir machten viele illegale Sachen. Niemand hat herausgefunden, wer dahinter steckt. Wir benutzten am Telefon sogar unsere Geheimsprache. Man sagte ein Wort und die andere wusste, was gemeint war. Leider sind mir viele unserer Aktionen nicht mehr so präsent. Aber wir waren ziemlich frech, das kann ich sagen. Und wir wehrten uns. Die HFG war eine gute Gruppe mit vielen tollen Frauen. Ja, das war ein Ausschnitt aus Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Jetzt hören wir noch ein Lied passend dazu, gewünscht von einer Radio. Es heißt Lesbian Vampires from Outer Space.
Von The Scary Bitches.
Yes.
We shall defend our island. We shall never surrender.
Mm-hmm. It's a fucking disgrace.
Lesbian vampires from outer space. You're lying in the mud. They bite your neck and they'll drink your blood. You're lying there alone, trying to catch your breath, trying to cancel your appointment with the angel of death. We're under attack from the upper quarter. Watch out for your sister, your mother and your daughter.
What's the church doing? Nothing. It's a fucking disgrace.
Lesbian vampires from outer space.
Wir sind zurück im feministischen Info am Montagabend. Das war Lesbian Vampires from Outer Space. Und ich wünschte, ihr hättet gerade das Video sehen können. Es ist so gut.
Ja, geht das vielleicht noch anschauen, wenn ihr Zugriff auf Internet habt, ja, auf YouTube.
Es lohnt sich. Genau. Wir haben vorher etwas reingehört in die Lebensrealität von Frauen und Lesben in Zürich ab den 60er, 70er, 80er Jahren und auch vor allem aber auch in die Frauen- und Lesbenbewegung von damals. Und wir finden es wichtig, das zu unterstreichen, weil wir in dieser Rubrik Flinterperson der Woche ja meistens Einzelpersonen vorstellen, aber wir es genauso, wenn nicht fast wichtiger finden, die Bewegung dahinter auch sichtbar zu machen. Und ja.
Ja, es ist meistens ja auch irgendwie ein guter Anhaltspunkt, um in die Geschichte einer Bewegung oder irgendwie ja, um einzusteigen in eine Bewegung und um was diese Bewegung macht. Genau.
Als Orientierung ist es sehr hilfreich, ja. Ja, wir haben es gehört, es war immer die Rede der Frauen- und Lesbenbewegung und wir heutzutage haben ja eigentlich schon den weit verbreiteten Konsens, von einer feministischen Bewegung zu reden oder auch von Flinter anstatt Frau, weil wir auch in der feministischen Redaktion inklusivere Sprache verwenden wollen, weil Sprache ist auch politisch. Und ja, es ist jetzt, also es stellt sich da die Frage, es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten und es ist auch immer ein bisschen die Gefahr, sich in diesen zu verlieren. Aber ja, wieso sagen wir zum Beispiel Flinter und nicht Finter, gibt es ja auch noch. Was können da Gründe sein? Was meinst du, Flo?
Ja, also zuerst mal vielleicht für die, die nicht wissen, was Flinter steht. Wir sagen das manchmal noch auch in den Sendungen. Es steht für Frauen, Lesben, Inter, Trans, Non-Binär und Agender-Personen. Und ja, wir von Radio haben auch den Konsens, dass wir Flinter sagen. Und das ist aus dem Grund, dass Lesben oder sich als lesbisch zu bezeichnen oder als Lesbe zu identifizieren, eigentlich nicht, sich nicht um die Sexualität per se dann dreht, sondern um diesen Begriff als einen politischen Begriff. Ja, wie wir vorhin gehört haben, war die lesbische Bewegung sehr wichtig. Und der Kampf von Lesben darf auch nicht vergessen werden, die sehr viel für die feministische Bewegung auch gemacht haben. Und es ist ein breiter Begriff, der eben als ein politischer Begriff auch verwendet werden kann. Deshalb ja, sagen wir Flinter. Genau, und so ist es auch, ich denke, bei Queer. Wir haben vorhin auch über Queersein oder ja, der Begriff Queer als politischen Begriff gesprochen, auch weil wir ein Zine gelesen haben, das heißt Things Are Queer. Und da gibt es so einen kleinen kurzen Text über Queersein, den ich jetzt kurz vorlesen werde.
Ja, und vielleicht noch kurz zu sagen, dass wir das eben verbunden sehen und auch in Kontinuität sehen. Die Frauen- und Lesbenbewegung hat sehr viel Vorarbeit geleistet, hat aber auch sehr viel Gemeinsamkeiten mit der feministischen Bewegung von heute, die sich eigentlich gegen ziemlich dieselben Ziele so ja, mobilisieren, gegen das Patriarchat, Heteronormativität und
den Kapitalismus schlussendlich. Es geht auch um das, so die Ablehnung der herrschenden Machtverhältnissen und dem Kapitalismus. Genau. Ich werde jetzt kurz den Text vorlesen. Queer ist keine Kategorie oder neue Identität. Queer ist ein unendlicher Prozess und stellt einen Angriff dar, einen Angriff auf unser Denken und unsere Selbstwahrnehmung. Ein Angriff auf ein System souveräner Subjekte und kohärenter Identitätsentwürfe. Queer ist nicht gleichbedeutend mit homosexuell, lesbisch, schwul. Auch wenn es im deutschsprachigen Mainstream, also in den Hauptmedien eigentlich, die ja oft so gebraucht wird. Queer ist aber auch kein Synonym für bisexuell. Queer ist vielleicht erstmals so etwas wie ein Gegenentwurf zu heterosexuell. Für mich bedeutet Queer Leben sowohl eine gewisse Uneindeutigkeit nach außen zuzulassen, als vor allem auch die Brüche und Differenzen meiner eigenen Identität kennenzulernen, um mich darüber multipler, nicht in allen Facetten und sozialen Kontexten mit mir selbst identisch zu begreifen. Mir die Frage zu stellen, ob das Konzept einer in sich schlüssigen Person tragfähig ist oder ob ich nicht ganz viel sein und machen kann. Ich raffe nicht, warum dieselben Menschen, die erkannt haben, dass Normalitätskonstruktionen Herrschaftsverhältnisse produzieren, sich damit abfinden, dass sie tagtäglich die Normierung in der herrschenden Sexualität und Freundschaftskultur akzeptieren und fortschreiben. Ich kann mich zu einem Menschen hingezogen fühlen oder nicht, und das ist völlig in Ordnung. Aber erzähl mir doch bitte nicht, diese Anziehungskraft einer anderen Person ginge von Körperteilen aus, die kulturell als, in Anführungszeichen, Geschlechtsmerkmale festgelegt wurden. Erklär mir doch nicht, Begehrensformen liefen entlang willkürlich festgelegter Grenzen zwischen dem einen und dem anderen, in Anführungszeichen, Geschlecht. Ich glaube, dass sich viele Heten, also heterosexuelle Personen, schon vorher im Kopf ganz schön viel vermasseln. Wenn ich eine Person erst gar nicht mit einer Offenheit, auf mich wirken lasse, sondern von vornherein als reines Bild betrachte, als Projektionsfläche patriarchal und heteronormativ zugerichteter Gefühlsweisen, dann halte ich mich an die Regeln einer regulierenden Macht, die mich für dumm verkauft. Eine Macht, die mit meiner Hilfe eine Wirklichkeit der Bilder herstellt. Wir selbst sind Bildschirme geworden und das Verhältnis der Menschen zueinander ist das von Bildschirmen geworden. Queer kann Bilder zerstören, um sie neu zusammenzusetzen und sie wiederum zu zerstören. Und jeden Zerstörungsakt als Akt der Befreiung und Emanzipation von kategorisch vorgefertigten Identitäten und Begehrensformen erleben. Ja, das war
Radio Nachrichten. International, intersektional auf dem LoRa-Kanal. Bleibe wöchentlich informiert.
Drohnenangriffe über Erbil. Viele vom iranischen Regime verfolgte Menschen fliehen in den kurdischen Teil des Iraks. Sicher sind sie dort aber nicht. Sie werden auch außerhalb des Irans von Teherans Agenten, Raketen und Drohnen bedroht. Die kurdische Freiheitspartei PAK hilft dabei Iranerinnen bei der Flucht über die Grenze. Das war auch bei Mamo der Fall. Mamo ist der kurdische Rufname einer Person, die in einem WOTS-Bericht eigentlich interviewt wird und über die erzählt wird. Mamo ist nun in Erbil, weg von seiner Familie. Genau. Er sagt, ich erzähle allen, ich sei in der Türkei und teile auf Instagram Bilder von Istanbul. Doch etwa 3 Wochen nach der Ankunft in Erbil las er plötzlich eine Nachricht auf seinem Handy. Hallo, wie geht's? Bist du in den Irak gegangen und hast niemandem etwas gesagt? Der Absender, ein flüchtiger Bekannter von Mamo, der für iranische Revolutionsgarden arbeitet. Ich kann mir nicht erklären, wie er das herausgefunden hat, sagt Mamo. Also vielleicht noch als kurze Vorgeschichte. Mamo ist eben nach Erbil geflohen, nachdem er einen Anruf oder mehrere Anrufe vom iranischen Geheimdienst bekommen hat, dass er sofort zu ihnen kommen soll und dass er jetzt dann verhaftet wird und ist dann daraufhin zu seiner Schwester und hat sich dort im Haus versteckt, aber dort kamen weitere Anrufe und dann ist er schlussendlich über die Berge nach Erbil geflohen und ist jetzt immer noch dort. Genau. Iranische Agenten gehen seit Jahrzehnten im Ausland gegen Oppositionelle vor. Das Combating Terrorism Center der US-Militärakademie in West Point dokumentiert 98 Vorfälle seit 1979, darunter Morde, Entführungen, versuchte Bombenanschläge in Länder rund um die Welt. Wenn das Regime will, wird es mich hier aufspüren und mitnehmen. Ich fühle mich nicht sicher im Irak, sagt Mamo. Erst recht nicht, seit seine Familie im Iran bedroht wird. Mitte Januar hämmerten Sicherheitskräfte um 4 Uhr morgens an die Tür seines Bruders. Sie nahmen ihn mit ins Gefängnis, wo sie ihn 3 Wochen lang eingesperrt hielten, obwohl er selbst nie an den Protesten teilgenommen hat, an denen Mamo viele Wochen teilgenommen hat. Sie forderten ihn, fragten nach mir und sagten, wenn ich zurückkäme, ließen sie ihn in Ruhe. Mamo erwog sich, im iranischen Konsulat in Erbil zu stellen, doch seine Familie hielt ihn davon ab. Wenn ich in den Iran zurückkehre, verurteilt mich das Regime zum Tod. Davon ist Mamo überzeugt. Der Iran gehört zu den Ländern, die weltweit am meisten Todesstrafen vollziehen. Als ein Verwandter der Familie schließlich sein Grundstück als Sicherheit zur Verfügung stellte, konnte Mamos Bruder nach 3 Wochen im Gefängnis nach Hause. Dort wartet der Vater einer 5-jährigen Tochter und eines 9-jährigen Sohnes nun auf den Gerichtstermin. Er hat Angst, dass ihn die Richter aufgrund von erfundenen Anklagen zu einer Haftstrafe verurteilen. Flüchten will er aber nicht, da die Verwandten sein Land und sein Haus verlieren würden. Willkürliche Verhaftungen, Einschüchterung der Angehörigen von Aktivisten haben System im Iran. Bringt eure Tochter zurück, stand auf einem Zettel, der bei der Familie der 19-jährigen Medea unter der Tür durchgeschoben wurde. Die Kurdin floh im Oktober aus ihrem Zuhause im Nordwesten des Irans. wie Mamo, hat auch sie viele verletzte Demonstrantinnen gesehen. Eine Kugel traf eine ihrer Kollegen von der Universität in die Brust. Kurz darauf wurde sie während einer Demonstration verhaftet und saß einen Monat im Gefängnis. Sie sagt, sie schlugen mich, folterten mich mit Elektroschocks und drohten mich zu vergewaltigen. Aus Nebenräumen hörte ich Schreie. Ein Gericht beschuldigt sie, auf Soldaten geschossen zu haben, was Medea abstreitet. Ihre einzige Waffe seien Steine und Slogans gewesen. Sie wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt, doch vor dem Antritt der Strafe konnte Medea auf Kaution 3 Tage nach Hause. Und in diesen Tagen ist auch sie über die Berge mit der Hilfe der PAK nach Erbil geflüchtet. Die Führung im Teheran ließ schon in der Vergangenheit immer wieder Raketen auf die kurdische Exilpartei im Nordirak schießen. Doch so intensiv wie im Herbst und Frühwinter waren die Angriffe noch nie. Ein weiterer Stützpunkt der PAK wurde im November getroffen und auch andere iranisch-kurdische Parteien waren Ziel der Drohnen und Raketen. Dutzende ihrer Mitglieder starben, darunter eine schwangere Frau. Die Regierung in Teheran stuft die Partei und ihre Milizen als Terrororganisation ein und beschuldigt sie, Proteste zu organisieren und Waffen in den Iran zu schmuggeln. Die aktuell irakische Regierung in Bagdad, die dem Iran sehr nahe steht, möchte die Milizen entwaffnen. Doch der Premierminister erklärt im November, dass die kurdische Regionalregierung im Nordirak dies abgelehnt habe. Die Geschichte von Mamo und Medea sind natürlich keine Einzelfälle. Das passiert momentan ständig und hat auch schon seit Jahren ständig ist auch schon seit Jahren ständig passiert. Es hat System und wir solidarisieren uns mit allen Gefangenen, allen politischen Verfolgten im Iran, in Kurdistan und sowieso überall. Ja, wir werden auch noch später im Fokus ein bisschen mehr darüber hören.
Feministisch. Ja. Wir machen weiter mit den Kurznews. Es geht nach Namibia. Es findet ein 3-tägiges Gedenken an den Völkermord an den Herero und Nama statt. Dieses vergangene Wochenende haben sich Nachfahren der durch deutschen Völkermord getöteten Herero und Nama zu einem Gedenken versammelt. Das berichtet der Kanal Jugendinfo. Weiter schreiben sie: Im Rahmen einer 3-tägigen Zeremonie wurde auf der Insel Shark Island, welche ein Konzentrationslager war, in dem tausende Menschen brutal umgekommen sind, ein Mahnmal eingeweiht. Namibia, welches von 1884 bis 1915 Deutsch-Südwestafrika hieß, war eine deutsche Kolonie. In ihr wurden über Hunderttausende Herero und Nama umgebracht. Seit 2021 gibt es zwischen Namibia und Deutschland ein Versöhnungsabkommen, von dem jedoch die Hinterbliebenen der Opfer ausgeschlossen wurden. Es beinhaltet eine Wiederaufbauhilfe von 1,1 Milliarden Euro, welche jedoch völlig unzureichend ist und nicht bei den Herero und Nama ankommt. Ebenfalls ist der Völkermord an den Herero und Nama völkerrechtlich immer noch nicht als diese anerkannt worden, denn dies würde deutlich höhere Reparationszahlungen mit sich bringen.